Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Es ist ein sogenanntes Hot Topic in den Medien und auch enorm wichtig in der Praxis. Gleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsplatz. Aber ist denn die Arbeitgeberin verpflichtet, Männer und Frauen genau gleich zu behandeln? Und wie genau eigentlich? Und was bedeutet gleich? Wie kann man sich als Frau wehren, wenn das eben nicht eingehalten wird? Genau das schauen wir heute zusammen an.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight.
Roger, Gleichstellung zwischen Mann und Frau im Arbeitsverhältnis, das ist recht ein komplexes Thema, oder? Und kommt ja auch immer wieder in den Medien vor.
Ja, das ist so. Und das hat natürlich damit zu tun, weil es wie uns alle irgendwo bewegt, oder? Wir alle, die meisten haben einen Job und da stellen sich sofort so Fragen, ja, kriege ich gleich viel Lohn über wie mein Gegenüber? Und sobald halt da eine geschlechtsspezifische Note dazukommt, dann wird es verständlicherweise das Ganze auch, wie soll ich sagen, eine gesellschaftliche Fragestellung und auch in dem Sinn steht es auch mit dem Schnittpunkt von der Politik, oder? Und dadurch so Fälle, das ist richtig, wie du sagst, die lösen immer ziemlich viele Schlagzeilen aus.
Genau. Hast du in der Praxis dazu mal, wo du als Anwalt geschafft hast, viel damit zugekommen mit so Fällen und als Professor vielleicht auch noch?
Also in der Praxis nicht täglich, muss man sagen. Es sind doch nicht so viele Fälle letztlich, wo dann auch vor Gericht gehen, wenn man so will. Das kann man auch verstehen. Also es ist häufig sehr schwierig, anspruchsvoll, auch belastend für Arbeitnehmende, so Gleichstellungsprozess. Also nicht täglich begegnet, aber immer wieder mal. Häufig, das werden wir heute sicher auch noch sehen, ist es um Lohnfragen gegangen. Also insbesondere um die Frage, ob für eine gleichwertige Arbeit der gleiche Lohn gezahlt worden ist.
Und als Professor hat es da schon irgendwie Berührungspunkte geben?
Ja, wir versuchen im Rahmen von der Ausbildung von unseren Studierenden ein bisschen auch über den Tellerrand auszuschauen, also nicht nur das Ohr zu behandeln. Und dann ist natürlich zum Beispiel auch im Datenschutzgesetz, als Gleichstellungsgesetz, ein wichtiger Punkt. Also wir versuchen auch im Rahmen des Möglichen, versuchen wir da auch den Studierenden mit auf den Weg zu geben, was also so als Wesentliches im Gesetz steht.
Es ist ja ein riesiges Thema, Gleichstellung im Arbeitsrecht. Welchen Aspekt findest du persönlich am spannendsten?
Ja, für mich ist es so das Zusammenwirken einerseits von Rechtsfragen. Was hat man für Ansprüche, die wir heute noch genau werden anschauen, einerseits. Und gleichzeitig sind es teils schwierige, wie soll ich sagen, Beurteilungsfragen, oder? Also nur schon das Stichwort gleichwertige Arbeit. Was ist denn gleichwertig? Wie tut man das anschauen? Wie tut man das messen? Das tönt so einfach, aber es ist hochkomplex, aber das macht es auch interessant.
Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ja ganz hoch oben geregelt, nämlich in der Bundesverfassung. Und dort steht in Artikel 8 Absatz 3 der Satz, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Roger, wie wirkt jetzt der Artikel aus der Bundesverfassung aufs Arbeitsrecht?
Ja, zuerst zeigt es einmal, wie hoch die Wichtigkeit ist von dieser Gleichstellung. Man hat es in die Verfassung hineingeschrieben, es steht längst nicht alles in der Verfassung drin. Und dann vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die so ein bisschen juristische Spitzfindigkeiten interessieren, normalerweise haben die Grundrechte wie da keine direkte Wirkung auf Private. Also man ist geschützt vor dem Staat, dass der Staat zum Beispiel eben nicht ungleich behandelt. Aber eigentlich gibt es keine sogenannte direkte Drittwirkung von den Grundrechten. Und das ist jetzt die grosse Ausnahme. Also die Bestimmung in Artikel 8 Absatz 3, auf die kann sich also ein Mitarbeiter direkt berufen, auch gegenüber seiner Arbeitgeberin, weil da die Grundrechte direkt durchschlägen.
Spannend. Also ist eine wirklich von den grossen Ausnahmen, die wir jetzt da haben.
Das ist so und mindestens aus arbeitsrechtlicher Sicht die ganz zentrale. Also die ist wirklich bemerkenswert. Es ist insofern wieder ein bisschen relativiert, weil man ja dann letztlich in Ausführung von dem Verfassungsartikel ein ganzes Gesetz erlassen hat, das Gleichstellungsgesetz. Und in der Regel, weil das detailliertere Regeln hat, tut man sich dann direkt auf das Gleichstellungsgesetz berufen.
Es ist die Frage, was heisst denn überhaupt Gleichstellung im Arbeitsrecht? Was ist das?
Ja, es geht im weitesten Sinn darum, wenn man jetzt von Gleichstellung wegen Geschlechtermerkmal, wenn man von dem redet, dass im Bereich der Arbeit, sei es bei der Anstellung, sei es bei der Beschäftigung, bei der Entlöhnung, bei der Entlassung, nicht geschlechtsbezogene Kriterien, die nicht sachlich sind, berücksichtigt werden dürfen, um einen gewissen Entscheid zu fällen. Oder eben zum Beispiel, um Leute schlechter zu zahlen. Und beim Fokus ist sicher vor allem die Lohnthematik, das zeigt auch die Rechtsprechung, dass dort einfach für gleichwertige Arbeit gleicher Lohn gezahlt wird. Dass es natürlich nicht immer ganz einfach ist, zu sagen, ist eine Arbeit gleichwertig oder nicht, das ist klar. Und darum gibt es da auch verschiedene Meinungen, da wird zum Teil recht heftig gestritten. Aber der Grundsatz ist klar, gleich muss gleich behandelt werden.
Und jetzt, also für eine Arbeitgeberin ist es sicher noch schwierig jetzt, also es klingt immer noch sehr allgemein.
Das ist so und es ist für Arbeitgebende tatsächlich eine Schwierigkeit. Also wenn man eben gleich will behandeln, kommt man trotzdem nicht um die Frage, um ja, wer macht denn das gleich? Oder? Also welche Stelle zum Beispiel, welche Funktion setzt ein höheres Ausbildungsniveau voraus, was vielleicht einen höheren Lohn begründet, unabhängig von der Geschlechterfrage. Das sind zum Teil schwierige Fragen. Das ist so, das ist ein Problem im ganzen Thema, dass es halt immer sehr auf die Einzelfälle ankommt.
Und wie kommt man dann als Arbeitgeberin auf so einen Maßstab? Oder?
Ja, da gibt es mittlerweile Experten, die einem beraten können. Wenn man da wirklich sehr in die Tiefe geht, man kann sich vielleicht an gewissen Branchenstandards orientieren. Zum Beispiel in Gesamtarbeitsverträgen gibt es dann für Funktionen gewisse Lohnniveau, da kann man sich an dem halten. Oder wenn der Staat ähnliche Jobs anbietet, dort findet man überall Lohntabellen. Ja, man muss halt dann einfach das Beste daraus machen, aus dieser anspruchsvollen Situation.
Jetzt sind es vorhin kurz erwähnt, es gibt das Gleichstellungsgesetz, das relevant ist jetzt für das Thema. Was gibt es denn sonst noch für Artikel oder Gesetze, die man muss zur Hand nehmen muss?
Also die Verfassung haben wir schon kurz gehabt, immerhin, also schon dort. Dann, eben, wie du richtig sagst, Gleichstellungsgesetz ganz zentral, sehr detailliert und durchaus auch, wie soll ich sagen, eine gute Grundlage für Leute, die sich wehren wollen. Da kann man einiges daraus ableiten. Und dann aber vielleicht noch aus dem Kern vom Arbeitsrecht, würde ich sagen, Artikel 328 OR. Das ist der, der im weitesten Sinn als Fürsorgepflicht kann bezeichnet werden, wo es auch um Persönlichkeitsschutz geht, um Diskriminierungsschutz. Und der, wenn es jetzt kein Gleichstellungsgesetz gäbe und auch den Artikel 8 Absatz 3 der Verfassung gäbe, dann wäre das sicher viel mehr Basis für so Ansprüche. Weil der hat eine gewisse Auffangwirkung.
Schauen wir mal kurz das Gleichstellungsgesetz an. Du hast gesagt, es hat ganz eine besondere Stellung in diesem Zusammenhang. Was macht das Gesetz so besonders? Also was gibt es dort für Vereinfachung oder für Benefits, sage ich jetzt mal, für Arbeitnehmer, die nicht zufrieden sind mit ihrer Behandlung?
Ja, es tut zuerst einmal, das ist wichtig, ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber es sagt überhaupt mal zuerst ganz klar, es darf nicht geschlechtsbezogen diskriminiert werden. Das ist die zentrale Bestimmung im Artikel 3 vom Gesetz, das Diskriminierungsverbot. Und dann gibt es ein paar Sondertatbestände, die dann noch geregelt sind, wenn es durch sexuelle Belästigung eine Diskriminierung ist oder was man später noch anschaut, wenn man entlassen wird, wenn man sich gewehrt hat. Und dann tut eben das Gesetz eine ganze Reihe von Rechtsansprüchen zur Verfügung stellen. Die sind nicht all gleich bedeutsam, das ist schon klar, aber dass man zum Beispiel die Lohndifferenz kann einfordern kann, aber dass man auch bestehende Diskriminierung allenfalls kann verbieten. Und dazu kommt dann noch, werden wir vielleicht auch noch kurz anschauen, es gibt dann auf der Verfahrensebene gewisse Erleichterungen, insbesondere greift nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen greift die sogenannte Beweislasterleichterung. Das heisst, es reicht, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin eine angebliche Diskriminierung nur glaubhaft kann machen. Das heisst, sie muss sie nicht beweisen, sondern glaubhaft machen. Tönt theoretisch, in der Praxis aber für einen Rechtsstreit kann der Unterschied von grosser Bedeutung sein.
Kannst du kurz erklären für Nicht-Juristen, was ist der Unterschied zwischen glaubhaft machen und beweisen?
Beweisen heisst eigentlich, dass ich als Partei, wenn ich beispielsweise Überstunden geltend mache, ich muss das Gericht davon überzeugen, dass die Überstunden tatsächlich geleistet worden sind. Ich muss es beweisen. Überzeugen heisst beweisen. Also das Gericht, es reicht nicht, und das Gericht sagt, ja, könnte sein. Oder ist sogar wahrscheinlich. Es reicht eben nicht, man muss es können beweisen. Und jetzt im Gleichstellungsrecht gibt es dank der Beweislasterleichterung eine gewisse Vereinfachung. Dort reicht dann eben schon das sogenannte Glaubhaftmachen. Und dann, wenn das gelingt, wird Diskriminierung vermutet. Das kann also zum Beispiel reichen, wenn ich zum Beispiel anhand von E-Mail oder von anderen Dokumenten kann das Gericht nicht überzeugen, das ist eben nicht nötig, sondern einfach kann dazu bringen, dass es davon ausgeht, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, wie ich sage. dann kann das länger, dann sagt das Gericht, das ist glaubhaft gemacht, und dann müsste die Arbeitgeberin das Gegenteil beweisen. Und eben, das klingt sehr akademisch, technisch, aber für den Ausgang vom Prozess kann die Beweisdifferenz, also Beweis oder nur glaubhaft machen, ganz entscheidend sein.
Also es langt in dem Sinn Indizien?
Ja, am Schluss ist es ein Gesamtbild. Oder? Also ein einfaches Indiz eins allein wird schwierig werden, aber man muss einfach die Wahrscheinlichkeit können, von dem muss man das Gericht können überzeugen.
Ja. Und eben also in gewissen Fällen kommt ja auch das OR zur Anwendung und in gewissen Fällen das GLG. Was ist eigentlich genau das Verhältnis zwischen diesen beiden Gesetzen?
Ja, sie ergänzen sich, kann man sagen. Also es gilt beides. Das heisst, Mitarbeitende können sich, wenn sie eine Forderung geltend machen wollen, sowohl auf das Gleichstellungsgesetz berufen, wie auch, wenn sie eine andere Forderung haben, aufs OR berufen. Also das ist in dem Sinne, die schliessen sich nicht aus, die ergänzen sich. Das Gleichstellungsgesetz ist einfach viel ein spezielles Gesetz. Es regelt eben in Anführungsschlusszeichen nur die geschlechterspezifische Gleich- oder Ungleichbehandlung. Beim OR steht natürlich dann viel mehr. Also es sind ergänzende Regeln, die da zur Anwendung kommen.
Wie und vor was schützt denn eigentlich das Gleichstellungsgesetz?
Ja, es hat einen sehr umfassenden Anwendungsbereich. Also es muss immer um Arbeitsrecht gehen, das ist klar, das ist die Voraussetzung. Aber dann umfasst es eigentlich praktisch die ganze Phase eines Arbeitsverhältnisses. Also es fängt an mit der Anstellung, der Aufgabenzuteilung, dann auf die Arbeitsbedingungen, allenfalls Aus- und Weiterbildung, Beförderung und auch Entlassung. Also in all diesen Bereichen kann natürlich diskriminiert werden. Und all diese Phasen stehen unter dem Schutzschirm vom Gleichstellungsgesetz.
Du hast ja vorhin Artikel 3 GLG erwähnt und das Diskriminierungsverbot. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich eine Diskriminierung im rechtlichen Sinn? Und also, ab wann ist eine Frau diskriminiert?
Ja, man muss vielleicht vorab sagen, es geht nicht nur um Frauen. Die meisten Fälle haben wir natürlich, das ist natürlich so. Aber es ist an sich auch möglich, dass natürlich ein Mann diskriminiert wird. Kommen wir vielleicht noch darauf zurück, auf so seltene Konstellationen. Ja, wann ist sie diskriminiert? Das Gesetz sagt einfach relativ absolut, man darf nicht, oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht aufgrund von ihrem Geschlecht direkt oder indirekt benachteiligt werden. Also das darf nicht die Ursache sein dafür, dass man schlechter gestellt wird. Und es bringt dann noch ein Beispiel, nämlich wenn man zum Beispiel sich auf den Zivilstand beruft, familiäre Situation oder auf eine Schwangerschaft, dann wären das also Anwendungsfelder. Und letztlich geht es also immer darum, es geht um eine Benachteiligung, die ans Geschlecht anknüpft. Und zwar im ganzen Lebenszyklus eines Arbeitsverhältnisses.
Und der Unterschied zwischen direkter oder indirekter Diskriminierung, was ist das?
Ja, das hat sich so durchgesetzt in der Literatur zum Thema und auch im Gesetzestext selber ist auch die Rede davon, von weder direkt noch indirekt. Also direkt ist Diskriminierung dann, wenn das Merkmal, nachdem man dort unterscheidet, direkt mit dem Geschlecht zu tun hat. Also wenn ein Unternehmen einfach sagt, wir stellen nur Männer ein. Mhm. Und das auch so, oder wir geben nur den Männern einen Bonus und den Frauen nicht. Mhm. Dann wäre es eine direkte Diskriminierung. Es geht direkt ums Geschlecht. Und indirekt Diskriminierung, dort ist auf dem Papier, wenn man es so liest, hat es zwar nicht, wird nicht direkt nach dem Geschlecht diskriminiert, aber faktisch trifft das Kriterium eben nur auf eine oder auf das andere Geschlecht zu. Ein Beispiel, es gibt gewisse Berufe, historisch gewachsen, wo eine gewisse Körpergröße vorausgesetzt wird. Und wenn man dann einfach dort einfach sagt, es können nur Leute angestellt werden, die mindestens 175 cm gross sind, dann ist einfach durch das, es ist zwar objektiv betrachtet geschlechtsneutral, aber es ist eindeutig so, dass natürlich viel mehr Frauen als Männer dann gar nicht erst in Frage kommen. Das wäre eine indirekte Diskriminierung.
Ja, zwei sehr gute Beispiele, wo man sich das gut vorstellen kann. Jetzt, wenn wirklich dann eben so eine Diskriminierung vorliegt, direkt oder indirekt, was hat dann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer für Ansprüche, wenn er diskriminiert wird?
Es geht ein bisschen um die Frage, was läuft oder was ist konkret der Vorfall. Also ein Beispiel, ein Sonderfall, wo das Gesetz speziell erwähnt, ist auch diskriminiert durch sexuelle Belästigung. Dann hat man natürlich den Anspruch darauf, dass das unterlassen wird. Kann unter Umständen auch finanzielle Ansprüche auslösen, kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Und sonst sieht das Gesetz eine ganze Reihe von Möglichkeiten vor. Also die sind zum Teil, muss man ehrlicherweise sagen, zum Teil ein theoretischer Natur. Also man kann an sich als Arbeitnehmerin, wenn eine Diskriminierung unmittelbar bevorsteht, könnte ich klagen auf Unterlassung oder für eine bestehende Diskriminierung kann ich sie beseitigen. Das sind aber ein Stück weit, eben, wie ich es gesagt habe, eher theoretische Optionen viel wichtiger sind, würde ich sagen, vor allem zwei. Das eine ist Lohnfrage, also wenn der Lohn zu tief ist im Vergleich zu zum anderen Geschlecht, also dann die Lohndifferenz, das ist sicher ein wichtiger Forderungspunkt. Und das zweite ist bei Kündigungsszenarien, dass so Kündigungen dann halt je nach konkreten Umständen diskriminierend sind und das Entschädigungen oder vielleicht sogar eine Weiteranstellung kann auslösen.
Also wenn zum Beispiel einer Schwangere gekündigt wird?
Genau. Wobei das wird, kommt dann noch ein zusätzliches Thema dazu, einer Schwangeren, der kann man gar nicht kündigen, weil sie nur dann noch von einer Spähfrist garantiert. Aber wenn man zum Beispiel jemanden kündigt, weil sie im Jahresgespräch bekannt gibt, sie will auf eine Mutterschaft abzielen und man dann befürchtet, dass sie da bald mal ausfällt und man sagt, man lässt sie lieber, man kündigt sie noch, bevor sie noch wirklich schwanger ist, dann wäre das auch eine diskriminierende Kündigung.
Das ist ein raffiniertes Beispiel. Jetzt, was ist, wenn eine Frau zum Beispiel Teilzeit schafft oder auch ein Mann und immer wieder dann so ein bisschen die langweiligeren Aufgaben zugewiesen bekommt, mit dem Hinweis halt oder Fake-Hinweis, dass sie halt eine Teilzeitanstellung hat?
Ja, es ist leider eine typische Juristenantwort. Es kommt darauf an, wenn, wie soll ich sagen, die Sache wirklich so ist, dass die Arbeitnehmerin wegen ihrer Teilzeittätigkeit immer systematisch benachteiligt wird mit langweiliger Arbeit, wo sie auch erledigen können, also wo nicht das Vollzeitpensum voraussetzt, dann ist das mindestens überlegenswert, dass man das als könnte diskriminierend sein. Warum? Weil es eben vor allem Frauen sind, die Teilzeit arbeiten. Mhm. Also mindestens so ein bisschen das theoretische Fundament wäre an sich geliefert. Trotzdem, man muss sagen, sicher ein schwieriger Weg. Man muss sich das auch praktisch vorstellen. Oder wie soll man dann, wenn man gestützt auf das Gleichstellungsgesetz irgendeine Klage einleitet, wegen dem, wie soll man da weiter zusammenarbeiten und so, das ist fast nicht vorstellbar. Aber an sich als Gedanke kann man sich das mindestens überlegen.
Angela arbeitet schon ein paar Jahre in einer Firma. Plötzlich findet sie heraus, dass ihr Arbeitskollege, der die gleichen Aufgaben hat und auch schon seit ein paar Jahren dort arbeitet, deutlich mehr verdient als sie. Ja, kommen wir damit zum Klassiker, Roger, nämlich zur Lohngleichheit. Zahlreiche Studien belegen ja, dass Männer in gleichen Positionen oft mehr verdienen. Roger, ist das rechtens?
Man würde ja gerne eine ganz schnelle und klare Antwort geben, ist aber da einmal mehr leider schwierig. Das fängt schon damit an, dass, wie soll ich sagen, in der Wissenschaft, da gibt es ziemlich viele Studien und Forschung dazu, schon nicht wirklich klar ist, ob, wie soll ich sagen, der nicht erklärbare Lohnunterschied, den gibt es tatsächlich, das musst du zu Recht schildern. Dort stellt sich die Frage, in welchem Umfang ist das wirklich geschlechterbezogen? Also ist es wirklich das? Oder sind es andere Faktoren, wo man einfach, man hat nicht genug gute wissenschaftliche Grundlage, um zu entscheiden, was der Grund ist, aber es hat eigentlich gar nicht eine geschlechterspezifische Beziehung. Und das ist schon mal umstritten, in welchem Umfang dass jetzt das wirklich letztlich auf eine Diskriminierung zurückgeht. Darum kann man nicht generell sagen, das ist zulässig oder nicht zulässig. Aber wie soll ich sagen, wenn so der Grundteppich ist eigentlich gelegt, also wenn jemand feststellt, eine Frau jetzt in unserem Beispiel, die Angela feststellt, mein Arbeitskollege, etwa gleich lang dabei, gleich ausgebildet, macht die gleiche Tätigkeit und der verdient, ich sage jetzt etwas, einfach 1'000 Franken mehr, schon seit Ewigkeiten, dann ist mindestens einmal der Vorwurf im Raum, dass das geschlechtsspezifisch könnte sein. Also es könnte durchaus so ein Fall sein.
Jetzt gegen welche Normen würde denn das verstoßen jetzt im Arbeitsrecht?
Ja, eigentlich schon mal ganz fundamental, da sind wir schon kurz gesehen, schon gegen die Bundesverfassung, oder? Artikel 8 Absatz 3, aber dann vor allem eben das zentrale Gleichstellungsgesetz, das ganz klar verbietet, dass auch die Entlöhnung vom Diskriminierungsverbot vom Artikel 3 des Gleichstellungsgesetzes geschützt ist, beziehungsweise unzulässig ist. Also das wäre die klare Verletzung von dieser Norm.
Also die Rede ist von sogenannter Lohndiskriminierung. Was ist das konkret?
Ja, sie macht einfach klar, oder ja, ist vielleicht noch gut, dass du das hinweisst, dass eben Diskriminierung vom Gleichstellungsgesetz nicht nur den Lohn betrifft. Der Lohn ist einfach eine Art. Man kann, von, wie du sagst, von der Lohndiskriminierung reden. Man kann aber auch von der Anstellungsdiskriminierung reden oder bei der Entlassungsdiskriminierung. Also man kann sagen, die Lohndiskriminierung ist einfach eine Facette vom grossen Diskriminierungsverbot, umfassenden Diskriminierungsverbot vom Gleichstellungsgesetz.
Da gibt es wahrscheinlich auch die direkte und die indirekte Lohndiskriminierung, oder? Wie du vorher erklärt hast.
Ja, also wenn die Unterscheidung, eben die geschlechtsspezifische, kann eben offensichtlich sein, sozusagen eine direkte oder eine indirekte.
Jetzt, wenn man das eben, also schwierig ist wahrscheinlich für eine Frau, zum, oder jetzt sagen wir jetzt mal für die Angela als ein Beispiel, zum überhaupt feststellen, dass sie diskriminiert worden ist. Hat sie da Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber und sagt, ich möchte gerne wissen, wie viel der Kollege oder einer Huck verdient?
Schwieriges Thema und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Mindestens prima vista fehlt für mich eine klare Rechtsgrundlage, die mir einen eigenen Rechtsanspruch verschafft, aus dem Arbeitsvertrag heraus auf Mitteilung von der Lohnhöhe von einem Kollegen. Das ist meine Meinung, kann man vielleicht anders sehen. Aber wie soll ich sagen, das heisst jetzt nicht, dass wegen dem Angela chancenlos ist. Erstens mal kommt sie ja vielleicht über den Kollegen zu den Informationen, vielleicht weiss sonst jemand etwas. Das ist schon eine erste Möglichkeit. Vielleicht ist die Arbeitgeberin, weil sie, ich komme gerade darauf zurück, weil irgendwann muss sie es sowieso bekannt geben. Vielleicht ist sie dann einsichtig und gibt von sich aus das bekannt. Was allerdings wieder datenschutzrechtlich ein Problem ist. Also ein Problem führt zum nächsten. Aber spätestens dann, wenn halt Angela sagt, ja gut, ich habe die Informationen nicht, aber ich bin überzeugt davon, ich werde da diskriminiert, wenn sie dann klagt und ein Prozess stattfindet, dann, spätestens dann, würde so eine Arbeitgeberin vom Gericht verpflichtet, die Daten zu liefern.
Und sie muss es ja noch glaubhaft machen, oder?
Genau, es reicht Glaubhaftmachung bei Lohnfragen, das ist so. Wie gesagt, das ist nicht einfach nichts, aber man muss nicht strikt beweisen.
Jetzt, wie kann sich dann Angela konkret wehren? Wo steht das denn im GLG? Und was kann sie damit erreichen?
Ja, also eben, erstens ist es mal verboten. Diskriminierungsverbot ist im Artikel 3 speziell drin. Und dann bei den Rechtsansprüchen, das steht sogar ausdrücklich im Gesetz drin, dass sie dann eben zum Beispiel eine Differenzzahlung kann einfordern. Also wenn das Gericht zum Schluss kommt, jawohl, Angela ist da, weil sie eine Frau ist, schlechter behandelt worden, dann kann sie gestützt auf das Gerichtsgesetz die Lohndifferenz einfordern. Das ist dann nicht ewig, Verjährungsfrist, in der Regel 5 Jahre, aber immerhin, das kann doch um Geld gehen.
Also ich wollte fragen, also rückwirkend in dem Sinn 5 Jahre?
Ja, das ist ein Standard.
Okay, und für die Zukunft?
Für die Zukunft, wobei dort, das ist dann wirklich eine Spitzfindigkeit, oder? Da könnte theoretisch, unwahrscheinlich, könnte natürlich eine Arbeitgeberin sagen, okay, wenn das so ist, dann tue ich einfach beim Mann den Lohn runterfahren. Dann sind beide gleichgestellt. Was ich auch nicht wirklich eine gute Lösung ist, vor allem nicht für den Mann. Aber für die Zukunft wäre es an sich möglich, wie soll ich sagen, den gleichen Lohn auch nach oben zu nivellieren.
Das habe ich mir vorher überlegt, dass wenn sie den Kollegen fragen würde, dass er ihr vielleicht die Antwort nicht gibt, weil er Angst hat, dass sein Lohn nachher runtergefahren wird.
Das ist theoretisch denkbar.
Aber das kann die Arbeitgeberin ja nicht einfach so.
Genau, erstens kann sie nicht einfach von sich aus die Lohneinseitung ändern, müsste sie eine Vertragsänderung machen oder allenfalls eine Änderungskündigung. Und das macht sie in der Praxis einfach auch nicht. Oder? Ja. Weil Lohnreduktionen gegenüber Mitarbeitern, das kommt einfach nie gut. Man muss aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja. Jetzt ist es so, amix versucht ja die Arbeitgeberin auch die unterschiedlichen Löhne ein bisschen zu vertuschen. Oder? Da steht im Vertrag nachher eine Lohngeheimnisklausel drin. Ist so etwas erlaubt?
Gibt es meines Wissens noch kein klares Urteil dazu. Auch vereinzelt haben sich Gerichte dazu geäussert. Für mich ist klar, wenn nichts abgemacht ist, dann dürfen Mitarbeitende miteinander über ihren Lohn reden. Da findet man auch einzelne Urteile. Wenn es jetzt abgemacht wäre im Vertrag, ich glaube, da kann man 3 Juristen fragen und man kriegt 4 Antworten über, ob das möglich ist oder nicht. So oder anders, lassen wir die Frage mal offen, wie soll ich sagen, die effektive rechtliche Verbindlichkeit von so einer Klausel, die ist an einem relativ beschränkten Ort. Oder? Also, dass irgendwo dann doch die Information durchfließt, Vertrag hin oder her, ist für mich relativ wahrscheinlich.
Arbeitgeberinnen sind ja seit der Revision vom GLG gemäss 13a fortfolgende zu einer sogenannten Lohngleichheitsanalyse verpflichtet. Das klingt ja spannend, oder? Hat auch für viele Schlagzeilen gesorgt. Roger, was ist das genau?
Ja, das war eine längere Geburt im parlamentarischen Prozess. Da sind die Meinungen unterschiedlich, braucht es das oder nicht. Hintergrund ist, dass man einfach festgestellt hat, dass es nach wie vor spürbare Lohndifferenzen gibt zwischen Männern und Frauen. Man hat mit verschiedenen Massnahmen versucht, da vorwärts zu machen. Man hat auch gewisse Fortschritte erzielt, aber man ist zum Schluss gekommen, es reicht noch nicht. Und dann ist eine Art eine Idee gewesen, dass man die Unternehmen verpflichtet, dass sie müssen, periodisch eben eine sogenannte Lohngleichheitsanalyse machen. Also es sind eine Art, muss man sich vorstellen, Spezialisten, die das Lohnsystem anschauen im Unternehmen und dann prüfen oder versuchen zu analysieren, ob da allenfalls geschlechtsspezifische Lohnungleichheiten, gleich Diskriminierung vorliegen oder nicht. Also das ist die Idee, dass die Informationen erforscht werden, damit das Unternehmen überhaupt erkennt, dass sie diskriminiert und dass es dann Massnahmen ergreifen
kann. Und kann man dann als Mitarbeiter zum Beispiel auch, als Mitarbeiterin, die Resultate irgendwie verlangen?
Ja, es gibt, das ist tatsächlich ein wichtiger Gedanke, weil der Mitarbeiter selber, für die kann das ja interessant sein, weil wenn sie feststellen, hey, bei uns wird diskriminiert, dann wäre es zum Beispiel einfacher, eine Klage einzuleiten, weil dann hat man ja das Dokument in der Hand. Und das hat man gedacht, und es gibt tatsächlich in den neuen Bestimmungen eine Informationspflicht, dass nämlich die Arbeitgeberinnen, die Arbeitnehmenden müssen spätestens ein Jahr nach Abschluss von der Überprüfung schriftlich müssen informieren über das Ergebnis von der Lohngleichheitsanalyse. Und übrigens auch nebenbei bei AGs auch Aktionäre und Aktionärinnen, wenn die Aktien der Börse kotiert sind.
Mhm. Jetzt muss das jedes KMU machen. Alle Unternehmen, kann man fast nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich ein riesen Aufwand. Oder gibt es da irgendeine Grenze?
Das war natürlich auch sehr umstritten gewesen, oder? Mit wem macht man das? Und am Schluss hat man sich gefunden, es braucht eine gewisse Grenze. Nämlich, es geht um Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die am Anfang vom Jahr, sagt das Gesetz, also Anfang vom Jahr ist massgebend, 100 oder mehr Arbeitnehmende beschäftigen. Mhm. Das ist eine Art der neue Meilenstein, den es braucht, 100 oder mehr. Mhm. Also die wirklich kleinen, der Malermeisterbetrieb oder sonst ein kleines KMU, die müssen nicht.
Okay, und was ist, wenn dann die Berater oder die eben die Analyse durchführen, feststellen, okay, es gibt tatsächlich grössere Unterschiede zwischen Mann und Frau, was sind die Folgen?
Ja, was sind die Folgen? Gute Frage. Auch das war umstritten gewesen. Hat es überhaupt Folgen, oder? Man hätte sich natürlich viel schärfere Sanktionen können vorstellen können. Bussen zum Beispiel. Also die Unternehmen, die überführt werden durch so eine Analyse, müssen Bussen zahlen. Darum hat es am Anfang des Projekts auch mal geheißen, es ging um eine Lohnpolizei. Wie gesagt, das ist dann abgeschwächt worden. Und jetzt ist es im Wesentlichen, man muss sie machen und man muss sie bekannt machen. Wir haben es gesehen über die Mitarbeiter, über den Aktionär. Aber sonst fehlt eine direkte Folge. Also es ist nicht so, dass wenn Lohndiskriminierung festgestellt wird, automatisch die betroffenen Mitarbeiter einfach gerade nachträglich Lohn zahlt bekommen. Da muss im Streitfall immer noch jeder selber klagen.
Und was ist, wenn man jetzt als Arbeitnehmerin in so einem Unternehmen arbeitet und feststellt, komisch, das ist bei uns noch gar nie gemacht worden. Was kann man da machen?
Ja, man könnte das irgendwo kommunizieren im Unternehmen, oder HR zum Beispiel, oder Geschäftsleitung. Wenn die 100 da sind, oder, dann ist es eigentlich klar, dann muss man mindestens mal eine erste Untersuchung machen. Aber es ist klar, du spürst es vielleicht meinen Wort an, das muss man sich einfach gut überlegen. Und auch wie, wenn man es macht, in der Tonalität. Weil das Risiko, dass man sich da einfach nicht nur Freunde macht, das ist eins. Und das wäre ja noch gleich, wenn man da charakterfest ist. Aber es könnte irgendwann dann einfach mal zurückfallen. Im schlimmsten Fall irgendeine Entlassung enden. Natürlich wäre das missbräuchlich, aber die Stelle hat man trotzdem verloren. Also muss ich es gut überlegen.
Sophia wird ihrem Unternehmen gemobbt und sie muss sich immer wieder sexistische Sprüche anhören von ihren Chefen. Immer wieder kommt sie dann auch anzügliche SMS über vom Chef und irgendwann hat sie die Nase voll und meldet das am HR und wird darauf aber vom Unternehmen entlassen. Roger, hat das Unternehmen korrekt reagiert?
Da kann ich jetzt einmal eine klare Antwort geben, die ist nein, selbstverständlich darf man das nicht. Also wenn sich Mitarbeitende zu Recht beschweren, dass sie eben belästigt werden, in unserem Beispiel jetzt Sophia, wo da anzüglich SMS und so weiter rüberkommt, wenn dann die Arbeitgeberin quasi das Opfer bestraft und entlässt, dann ist das ein klassischer Fall von einer Rachekündigung, unzulässig und wir kommen dann noch zu den rechtlichen Sanktionen.
Was hat denn ein Unternehmen so viele Pflichten, wenn jetzt so etwas passiert?
Ja, scheint mir klar, man muss schützen. Also erstens muss man das ernst nehmen. es ist vielleicht nicht so, das kann sein, man muss Leute befragen, weil man muss auch einem potenziellen Täter die Chance geben, sich zu rechtfertigen. Aber man muss jedenfalls anhören, ernst nehmen, abklären und schützen, wenn es dann eben stimmt, dass das so ist. Dann muss man möglicherweise Versetzungen vornehmen. Im allerschlimmsten Fall kann es sogar eine fristlose Entlassung notwendig werden. Man darf nicht einfach vogelstraussmässig einfach wegschauen.
Nur weil du es jetzt gerade erwähnt hast, man muss befragen, was ist, wenn Sophia nicht möchte, dass man ihren Chef mit dem konfrontiert, weil sie halt Angst oder Respekt hat und so weiter.
Schwieriges Thema, also dass der Chef, also der Verdächtigte, muss sich können äußern, ist für mich selbstverständlich. Also der Anspruch hat er. Man kann versuchen, Sophia zu schützen, indem man sie ihre Anonymität gewährt, dass man dem Chef nicht sagt, Sophia hat gesagt, sondern eine Mitarbeiterin. Das mag funktionieren, wenn es viele Opfer hat, aber wenn es klar ist, dass der Chef hat auch jetzt mit der Sophia das Problem, dann wird das wenig nützen. Also muss man wirklich sagen, die Anonymität, die man da zum Teil den Leuten auch verspricht, die ist in vielen Fällen nicht zu halten. Oder ist es einfach eine reine Ski-Anonymität?
Okay, also bist du ein bisschen kritisch eingestellt?
Kritisch ist einfach meine Erfahrung, dass es spricht für Sophia, wenn sie ihre Rechte will geltend machen, selbstverständlich. Aber das kann man einfach nicht ganz wegdiskutieren, dass ihr Chef mit grosser Wahrscheinlichkeit wird wissen, sie ist es gewesen. Und das kann je nachdem natürlich zu Unfrieden führen.
Mhm. Muss man dann so den Chef ein bisschen schützen? Auch? Also, dass nicht einfach irgendjemand kann kommen und irgendetwas behaupten und dann nicht herstehen?
Genau, es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern beide haben eine Art, wenn man will, ihre Rechte. Oder? Sophia, dass sie sich beschweren darf, dass sie geschützt wird. Der Chef aber, dass in dem Sinn, dass er nicht einfach für etwas zur Verantwortung gezogen wird, was er gar nicht gemacht hat, dass man ihm Gelegenheit gibt, sich zu äußern, ist für mich auch ganz wichtig. Auch viele Arbeitnehmende auch vertreten als Anwalt. Das ist wichtig, dass sie sich einbringen können. Und das ist für eine Arbeitgeberin, da kann sie gar nichts dafür. Das kann ein anspruchsvolles Unterfangen sein, diesen beiden Ansprüchen gerecht zu werden.
Mhm. Komplexe Sache. Jetzt haben wir ja vorher in dem Beispiel, oder ist die Kündigung gerade darauf passiert, also nachdem sie sozusagen sich beschwert hat über ihren Chef. Das ist ja sogenannte Rachekündigung, gemäss Artikel 10 GLG, hätte ich jetzt mal gesagt. Was besagt der Artikel genau? Also wann kommt er zur Anwendung und warum ist das so wichtig?
Das ist eine ganz spezielle Schutznorm, die wirklich für das GLG, für das Gleichstellungsgesetz charakteristisch ist, aber man sich so nicht im OR findet. Sie sagt nämlich, wenn eine Arbeitnehmerin eine sogenannte innerbetriebliche Beschwerde macht wegen einer Diskriminierung, also sie geht zum HR, zum Chef, zu wem man immer sagt, ich werde da diskriminiert oder belästigt oder was auch immer, oder wenn sie sogar das Gericht anruft, dann löst das wie eine Schutzfrist aus. Also in dem Moment ist sie nämlich eigentlich vor der Kündigung geschützt. Wenn man eben sagt, wenn dann gekündigt wird, unmittelbar darauf an, dann ist es so wahrscheinlich, dass das der Zusammenhang ist, dass das eine Rachekündigung ist. Und das ist unzulässig. Und das tut eben der Artikel 10 speziell festsetzen. Und die Schutzfrist ist eben nicht nur irgendwie eine Viertelstunde oder einen halben Tag, sondern die gilt für das ganze innerbetriebliche Beschwerdeverfahren oder für ein ganzes Gerichtsverfahren und noch 6 Monate darüber aus. Also es ist ein ganzer eine recht langwierige Frist, die Sophia schützt.
Also es kann monatelang gehen.
Genau, so ist es.
Ja. Und warum ist der Artikel so wichtig?
Wie soll ich sagen, an sich der Mechanismus, dass eine Kündigung, die ausgesprochen wird, nachdem sich ein Mitarbeiter beschwert hat, das ist an sich schon im OR gewährleistet, dass das missbräuchlich ist. Da ist jetzt einfach so, es wird wie einfacher für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Sie muss eigentlich nur können dartun, dass sie die Beschwerde erhoben hat. Und dann wird wie automatisch vermutet, dann ist es damals gewesen. Wenn sie nur nach oben vorgehen, müsste sie wirklich nachweisen, es ist wirklich das ein Argument gewesen. Aber da ist eine Art Konnex zwischen der Beschwerde und der Kündigung so offensichtlich, dass sie eigentlich nur nachweisen muss, nach meiner Beschwerde bin ich entlassen worden. Und dann musst du Richterin das erste Mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eine diskriminierende Entlassung ist. Also eine erhebliche Erleichterung gegenüber dem OR-Regime.
Jetzt, eben Sophia ist entlassen worden, sie arbeitet nicht mehr dort. Was kann sie denn machen? Kann sie dann irgendwie noch gegen die Kündigung vorgehen? Oder wie macht sie das?
Genau, das ist jetzt eben das ganz Spezielle. nach dem OR, wenn man die Frage einfach nach dem OR muss beurteilen, dann können sie wegen Missbräuchlichkeit von der Kündigung klagen. Mhm. Und wenn sie dort Recht bekommt, gibt es eine Entschädigung, also Geld, maximal 6 Monatslöhne. Aber das ist es dann. Also die Stelle ist verloren. Mhm. Und da kommt jetzt, das ist wirklich der einzige Fall jetzt im privaten Arbeitsrecht, wo die Arbeitnehmerin, wenn sie das will, sogar kann darauf klagen, dass sie weiter beschäftigt wird. Mhm. Also die Kündigung, die kann man dann effektiv anfechten. Es geht also nicht nur um Geld, sondern sie kann verlangen, dass sie weiter beschäftigt wird. Und das geht natürlich einen wesentlichen Schritt weiter.
Mhm. Da stellt sich einfach die Frage, ist es überhaupt sinnvoll? Also will sie, dass sie in der Regel weiter beschäftigt werden, dort, wo sie ja nicht so gut behandelt worden ist? Und die andere Frage ist ja, also sie kann ja dann nachher wieder gekündigt werden irgendwann. Also sie ist ja nicht das Leben lang wieder eingestellt.
Ja, beide Punkte sind berechtigte Bemerkungen. Das eine ist, oder so sehr, vielleicht hat Sophie im Recht ist, es ist sicher sehr schwierig, belastend. Demut muss man auch zuerst mal haben, dass man sich sozusagen zurückklagt an eine Arbeitsstelle, wo man genau weiss, der Chef oder wer auch immer da diskriminiert hat, ich bin kein Liebling von ihm. Also das werden sich viele Mitarbeitende nicht antun. Mhm. Darum sind die Fälle recht selten. Mhm. Das ist so. Und dann ist natürlich auch richtig, oder? Auch wenn ich eine Art so eine Beschwerde gemacht habe, dann bin ich geschützt. Aber man hat gesehen, ich bin geschützt während dem Beschwerdeverfahren und Maximum 6 Monate darüber aus. Und irgendwann ist der Kündigungsschutz weg und dann kann man mich wieder entlassen. Also es ist keine Lebensgarantie. Das muss man sich einfach auch bewusst sein.
Mhm. In welchen Fällen lohnt sich das dann, so eine Wiedereinstellung jetzt aus taktischen Gründen zu verlangen? Also gibt es da irgendwelche sonst noch Gedanken?
Ja, da ist natürlich der Anwalt in mir gefragt, oder? Ja. Taktisch macht das sicher Sinn mal im ersten Schritt, weil das ist für die Arbeitgeber natürlich etwas ganz Unangenehmes, oder? So ein Verfahren kann sich über Monate und Jahre hinziehen. Und sie weiss genau, wenn ich am Schluss verliere, wenn das Gericht zum Schluss kommt, das ist so eine Rachekündigung gewesen. Dann stehen vielleicht möglicherweise 2-3 Jahressalär auf dem Spiel. Oder? Und nicht nur das, sondern ich habe sie dann noch, oder ihn immer noch an der Backe, ist immer noch angestellt. Das heisst, aus einer Arbeitnehmer-Klägerinnen-Sicht ist das taktisch durchaus etwas, wo man sich sehr muss überlegen, ob man es dann bis zum bitteren Ende durchzieht und nicht trotzdem, das sehen wir vielleicht noch, man kann dann eben wechseln auf die Entschädigung, dass man nur die Entschädigung verlangt. Das ist dann in vielen Fällen vielleicht doch naheliegender, wenn man einfach selber sagt, das tue ich mir nicht mehr an dort.
Und die Arbeitgeberin auf der anderen Seite, wenn jetzt die Wiedereinstellung durchkommt, könnte die dann einfach freistellen?
Das ist nicht so ganz klar. Wir haben einzelne Fälle gesehen, wo genau das passiert ist. Wir haben in früheren Folgen mal gesagt, es gibt eigentlich keinen Beschäftigungsanspruch. Also Mitarbeiter, Arbeitgeber müssen nicht beschäftigt, sie müssen den Lohn zahlen, aber sie müssen grundsätzlich nicht Leute an die Stelle zwangsweise zulassen. Da könnte man sich jetzt aber schon meiner Meinung nach den Standpunkt stellen, dann wäre eben die Freistellung diskriminierend. Das könnte man mindestens versuchen argumentieren. Wäre für mich ein Stück weit juristisches Neuland, aber wirklich nicht ganz von der Hand zu weisen.
Spannend. Jetzt gibt es ja auch Kündigungen, jetzt nicht Rachekündigungen im Sinne von Artikel 10 GLG, sondern Kündigungen in Verletzung von Artikel 3 und 4 GLG. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Ja, das ist gut betont. Also Sanktionen hat es nicht nur, wenn ich jemanden eben im Sinn von einer Rachekündigung entlasse, sondern eigentlich jedes belästigende Handeln. Und zum Beispiel nach dem Artikel 4 sind eben zum Beispiel sexuelle Belästigungshandlungen, das sind auch Diskriminierungshandlungen. Und für die sieht dann das Gesetz spezielle Entschädigungsfolgen vor. Also es ist so, man muss noch genau nachschauen. Wir haben jetzt einfach den Artikel 10 mit der Rachekündigung speziell angeschaut, weil der so speziell ist, wenn wir das sonst wirklich nie haben im Privatrecht, im OR.
Reden wir mal über zwei spannende Fälle von Diskriminierungskündigungen. Es sind ja seltene Fälle, oder Roger, wo das GLG zur Anwendung kommt. Einer von diesen zwei ist der Fall Roschani, der ein bisschen ähnlich ist wie unser Ausgangsfall mit der Sophia. Roger, was ist denn dort eigentlich passiert?
Ja, es ist eine lange Geschichte, würde den Rahmen sprengen und ich weiss es eigentlich auch nur aus den Medien und habe einzelne Urteile gelesen. Vereinfacht gesagt, ist es darum gegangen, dass eine Journalistin bei der Tamedia bzw. beim Magazin offensichtlich, oder mindestens hat sie das geltend gemacht, da unter anderem belästigt worden ist durch durch E-Mails, wenn es mir recht ist, aber auch verbal. Nicht nur im Zusammenhang jetzt mit irgendwie sexuellem Konnex, aber es hat es auch gegeben. Auf jeden Fall hat sie sich gewehrt, ist nicht einverstanden gewesen und am Ende des Tages, um es sehr zu verkürzen, ist sie dann entlassen worden. Und sie hat dann eben, das haben wir vorher besprochen, und sie hat dann gesagt, ich bin dann entlassen worden, während dem eigentlich so eine Beschwerdefrist, also eine Schutzfrist noch gelaufen ist. Und darum fechte ich die Kündigung an. Und die, muss man sagen, die Frau Roschani hat also vom Arbeitsgericht Zürich und vom Obergericht Zürich Recht bekommen.
Und das heisst, dass sie Recht bekommen, dass...
Man muss sie weiter beschäftigen. Das wäre mindestens, ja. Was ist, sie hat sich tatsächlich, sie hat Geld gemacht, ich will dort weiter arbeiten, nicht nur Entschädigung. Ja. Und man kann sich vorstellen, das ist sicher anspruchsvoll, ja. Wie das soll funktionieren. Aber da muss ich sagen, dass den Mut muss man zuerst mal haben. Aber natürlich gibt es vielleicht andere Motive, warum man so viel fordert, aber das Gesetz sieht das vor, also ist zulässig.
Mhm. Und eben spektakulär eigentlich an diesem Fall ist, dass es so selten so eine Forderung vor Gericht durchgesetzt wird, oder?
Genau, also erstens, dass sich überhaupt jemand vor Gericht geht mit dem und dass sie dann wirklich, sie könnte auch die Entschädigung verlangen, dass da tatsächlich verlangt wird, die Kündigung muss abgefochten werden, also die ich will weiterarbeiten dort. Das ist sehr speziell. Und natürlich, dann ist es um die Medien gegangen, oder? Selber um die Medien selber. Und da sind natürlich dann die anderen Medien vor allem auch darauf angesprungen. Ist ja spannend, mal zu sehen, was in den anderen Redaktionen so läuft.
Ein anderes Urteil, das auch ganz speziell ist und auch für Aufsehen gesorgt hat und vielleicht auch ein Stück weit Signalwirkung hat, ist das von einer Berner Ärztin, der Frau Urwiler vom Inselspital. Roger, was ist dort eigentlich passiert?
Ich bin froh, erwähnst du das Urteil, wird ja uns Zürcherinnen und Zürcher immer vorgeworfen, wir haben sozusagen nur Optik auf das, was bei uns passiert. Und das ist natürlich nicht so. Insbesondere der Fall, das ist nämlich ein Berner Fall, ganz spannend. Auch da eine lange Geschichte. Also die Frau Urwiler war Ärztin im Inselspital und hat dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann Mutter geworden. Und es ist darum gegangen, wie jetzt der Mutterschaftsschutz und wie das Ganze geregelt wird. Und da ist sie dann nicht einverstanden gewesen, hat sich dann auch beschwert und ist dann eben früher oder später entlassen worden. Und wieder gleich thematisch gewesen, ist sie entlassen worden während so einer Schutzfrist. Und das ist eben bejaht worden. Also sie hat, wie Frau Roschani, ist erfolgreich gewesen und hat an sich auch die Kündigung Anfechtungsklage gewonnen.
Okay. Und was ist denn das für eine Art Diskriminierung gewesen? Oder ist ja nicht der gleiche, ist ja nicht um sexuelle Belästigung gegangen?
Ja, aber es ist um Mutterschaftsthematik gegangen. Und das zeigt eben, beide Beispiele zeigen sehr schön, es geht eben wirklich um einen Diskriminierungsschutz im weiten Sinn. Also es geht nicht nur um Lohndifferenz, es geht nicht um sexuelle Belästigung, sondern es geht eben zum Beispiel auch um Gestaltung von Arbeitsbedingungen, dass die halt konform sind, wie beispielsweise mit Vorgaben von Mutterschutzverordnung oder solche Fragen.
Sie hat, glaube auch geltend gemacht, dass sie nicht befördert worden ist,
oder? Ja, sie macht, also ich weiss es auch nur vom Hörensagen, sie sagt, ich habe einen Schaden, ich wäre sonst befördert worden. Wenn ich befördert worden wäre, hätte ich mehr verdient. Also es ist da wirklich eine ganze Palette von Ansprüchen sind da im Raum gestanden.
Jetzt können wir vielleicht ein bisschen allgemeiner, also im GLG ist ja vor allem oder auch besonders, neben der Wiedereinstellung ist auch die Entschädigung geregelt. Was kannst du zu dem Thema sagen?
Ja, also die Mitarbeiterin kann wählen. Das heisst, wenn sie zum Schluss kommt, ja, ich könnte zwar versuchen, dich das anzufechten, aber das ist mir eben, weil sie vielleicht sagt, ich will dort nicht mehr arbeiten, das geht einfach nicht mehr. Dann kann sie wechseln sozusagen. Wechseln bedeutet, dass sie sagt, ich verzichte auf meine mögliche Wiederanstellung, ich will nur Entschädigung. Und die Entschädigung wäre eine Entschädigung wegen Missbrauch oder Kündigung. Die sind dann im Ohr geregelt, die Höhe, und dann sind wir bei 6 Monatslöhnen.
Das ist also das Maximum, das ich verlangen kann, 6 Monatslöhne.
Das ist, wegen der Missbräuchlichkeit von der Kündigung ist das so, das ist immer wieder mal diskutiert worden, ist das zu wenig, wird man es erhöhen oder nicht, aber im geltendes Recht ist klar 6 Monatslöhne.
Und als Letztes, Roger, was für Tipps hast du grundsätzlich für Arbeitgeberinnen, ja, dass sie auch im Unternehmen zur Chancengleichheit können beitragen und das GLG konform können handeln?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen hat eine andere Firmenpolitik. Ich glaube, was einfach so ist, muss man zur Kenntnis nehmen, ob es gut wird oder nicht. Wir haben ein relativ scharfes formuliertes Gleichstellungsgesetz. Und das ist wichtig, steht auch in der Verfassung. Und das müssen sich einfach Arbeitgeberinnen müssen sich auf das einstellen. Ich glaube, moderne Arbeitgeber, die meisten sind auch eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, man muss einfach versuchen, ein Sensorium zu entwickeln für die Thematiken. Auch, dass es eben nicht nur um den Lohn geht. Natürlich ist der Lohn im Zentrum, aber es geht vielleicht auch um Beförderungsfragen oder bei der Anstellung. Man muss einfach offen sein und das Ganze nicht einfach nur zurückzustellen als irgendein Detailproblem, sondern wenn man als Unternehmen jemals einen Gerichtsfall hat und als Lohndiskriminierer oder überhaupt als Diskriminierer dasteht, das ist auch keine gute Publicity, also das sollte man vermeiden.
Roger Rudolf, beim Thema Gleichstellung im Arbeitsrecht, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die du jetzt uns mitgeben kannst?
Also das Erste, das haben wir jetzt natürlich ausgiebig angeschaut, es gibt spezielles Gesetz dafür, das Gleichstellungsgesetz, und das verbietet im umfassenden Sinn, man kann das nicht genug betonen, umfassend Diskriminierung, nicht nur beim Lohn, sondern es geht eigentlich um alle Lebensphasen von einem Arbeitsverhältnis, das ist wichtig. Dann ist wichtig aus der mitarbeitenden Sicht, dass das Gleichstellungsgesetz Erleichterungen vorsieht. Wir haben das diskutiert. Vor allem auf der Ebene Beweise glaubhaft machen. Also da, es ist nicht ganz so kompliziert. Es gibt gewisse Verfahrenserleichterungen. Es gibt den Sonderschutz bei der Kündigung, mit der Rachekündigung. Ja, und das Dritte, was immer bleibt, ist, das ist eine Binsenwahrheit, die ich schon ein paar Mal gesagt habe. Das Beste ist, man redet frühzeitig miteinander, man ist transparent, dass vielleicht auch arbeitnehmerseitig ein gewisses Verständnis hat, dass da vielleicht mal irgendwo ein Fehler passiert ist, der natürlich muss behoben werden, aber dass nicht immer nur eine reine Diskriminierungsabsicht vorliegt.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, nämlich über befristete Arbeitsverhältnisse. Ein praktisches Instrument, das immer wieder viele Fragen aufwirft, Roger, welche stehen so im Zentrum?
Ja, es sind mehrere Fragen, die es da gibt. Zentral ist eine, die immer wieder kommt, wie ist es mit sogenannten Kettenarbeitsverträgen? Also wenn mehrere befristete Verträge hintereinander angehängt werden, kann man das machen? Umgeht dort eine Arbeitgeberin nicht einfach die Schutzvorschrift vom Kündigungsschutz? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Oder zweite Frage ist ja, wie lange könnte so Befristung sein? Was ist dann, gibt es eine Probezeit oder nicht in der Befristung? Das ist nicht einmal so klar, erstaunlicherweise. Und was passiert, wenn ich einen mehrjährigen Vertrag habe und ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem Mitarbeiter? Werde ich da überhaupt noch los? Oder als Mitarbeiter komme ich noch aus dieser Bude raus? Das werden wir genauer anschauen.
Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolf.